Die SchülerInnen sind später Eltern vielleicht von Kindern, die sich outen, in welcher Art und sowas auch immer sie sich outen, ja. Diese SchülerInnen sind beste FreundInnen, sie sind Liebespaare, ja. Das heißt, das muss nicht nur mich selbst betreffen, sondern Leute, die mir lieb und teuer sind, ja. Die möchte ich auch adäquat unterstützen und wissen, worum es sich eigentlich handelt, damit die Leute nicht immer, die es selbst betrifft, die Erklär- und Infoseilen sein müssen.
Fenster auf.
Frische Gedanken in die Schule.
Der Podcast von Care für Schulen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Der Podcast der KIWI-Projekte von Care für Lehrkräfte. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit Professor Dr. Karim Feridoni mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben und viele unserer HörerInnen ein ganz tolles Feedback gegeben haben, freuen wir uns heute, uns mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen. Wir begrüßen heute Daniela Törner, die heute zum Thema geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Vielfalt dabei sein wird. Wir werden den Schwerpunkt auf Ersteres setzen und die Abgrenzung zwischen den zwei Themen nochmal deutlich machen und freuen uns total, dass du da bist.
Hallo!
Natürlich ist neben Daniela auch wieder Sungo dabei.
Hallo, es freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
Und wir moderieren heute den Podcast und freuen uns sehr, euch in das Thema einzuführen. Wir sind auf Daniela aufmerksam geworden, weil sie das Buch Mädchen, Junge, Kind, geschlechtersensible Begleitung und Empowerment von klein auf beim Familiar Faces Verlag mit rausgebracht hat und die Autorin ist. Und dieses Thema ist für das KIWI-Projekt auch sehr, sehr wichtig, weil wir dort auch nochmal ein ganz anderes Themenfeld aufmachen können, neben der sozialen Herkunft oder dem Thema Rassismus. Und das eben auch ein sehr großes Thema ist, was die Schülerinnen und Schüler sehr stark bewegt. Und damit freuen wir uns sehr, den Podcast beginnen zu können. Ganz kurz vorab, bevor es richtig losgeht, wir werden in dieser Folge mehrere Vokabeln thematisieren und nochmal besprechen und gerne zwischendurch einige Definitionen nennen. Und wir werden das on the go machen, also verzeiht uns, wenn wir einen oder zwei Begriffe nicht ganz direkt im Wortfluss nennen können. Darum würden wir das tatsächlich so machen, dass wenn nochmal Fragen kommen, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben oder uns einfach eine E-Mail schreiben oder ihr schaut gerne einfach im Buch nochmal nach. Aber wir freuen uns sehr auf den Austausch heute.
Ja, damit sind wir auch bei unserer heutigen Gästin. Daniela, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Daniela Törner. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin. Also ich habe mal soziale Arbeit studiert, das ist eine Weile her. Habe an verschiedenen Stellen gearbeitet, bin jetzt mittlerweile seit einigen Jahren Bildungsreferentin. Also hauptsächlich mache ich Fortbildungen, Workshops, spreche auf Fachtagen und Co., soweit das alles stattfindet. Habe auch noch verschiedene Sachen gerade aktuell gegründet, aber für hier ist wahrscheinlich interessant, dass ich viele Jahre mit Schulklassen gearbeitet habe als Sexualpädagogin. Ich bin Diversity-Trainerin, Sexualpädagogin, beides anerkannt. Und ja, da kenne ich sozusagen das Schulfeld von der einen Seite in der Arbeit mit Jugendlichen, einmal aus einem Antidiskriminierungsprojekt, mit dem ich gearbeitet habe, und auch viele Jahre im Berliner Familienplanungszentrum Balance. Da sind die dann gekommen, das kennen viele, mit der Schulklassenaufklärung dann, so dritte bis Abitur. Genau, da kenne ich die eine Seite und ansonsten mache ich Fortbildung für pädagogische Fachkräfte rund um Vielfalt und Sexualpädagogik.
Ja, wir freuen uns total, dass du da bist.
Aber um mal auf deine Vorstellung und die vielen Dinge zu kommen, die du jetzt gerade genannt hast in deiner Vorstellung, die du schon gemacht hast, da wollte ich einfach mal fragen, wie du überhaupt zuallererst auf dieses gesamte Themenfeld gekommen bist.
Ich denke, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, die ich da hatte. Ich habe relativ früh schon als Jugendliche in der Jugendbildungsarbeit gearbeitet. Das kennt man unter diesen Juleikas und so weiter. Und da gab es schnell immer auf so Fahrten, die zur damaligen Zeit noch ganz viel stattgefunden haben, mit regen Zeitschriftenkonsum. Das ist ja heute ein bisschen anders.
Ja.
Aber damals war das so und es wurden nur einschlägige Seiten gelesen und hoch und runter und nicht verstanden. Und da war sozusagen die Geburtsstätte meiner sexualpädagogischen Laufbahn, weil ich dann als bisschen ältere Teamerin Rede und Antwort gestanden habe und versucht habe zu erklären, wer jetzt wie tonen soll und so weiter und ob überhaupt irgendjemand tonen muss. Genau, das war so der Punkt. Und dann dachte ich, okay, das möchte ich weiterverfolgen. Das finde ich spannend. Habe mit Jugendlichen gearbeitet oder auf einer Wohngruppe gearbeitet mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Also auch den Schwerpunkt ganz interessant im Leben nochmal mitzubekommen. Und dann ja, ging es immer so weiter, dass ich mich da spezialisiert habe. Meine Uni-Abschlussarbeit, die Identitätskonstruktion von Jugendlichen mit dem Schwerpunkt auf Pornografie. Mhm. Also wie wirkt Pornografie auf die Konstruktion von jugendlicher Identität. Und Diversity, ja, wie das Leben so spielt. Ich denke, ich bin da selbst eine bunte Mischung und ich weiß, was es bedeutet, nicht privilegiert in dieser Welt zu sein. Und mit dieser Position, glaube ich, passiert es schneller, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, wenn sie aufhören zu denken, ich bin schuld, sondern merken, vielleicht gibt es ein System dahinter.
Super. Ich wollte nochmal zurückkommen auf unser angekündigtes Versprechen, nämlich, dass wir, sobald bestimmte Begriffe auftauchen, wir auch versuchen, die zu erklären. Und vielleicht können wir das kurz mal den Leuten an den Empfangsgeräten erklären.
Das stimmt.
Was Binarität und vielleicht auch eben non-binary oder nicht-binäre Identitäten so bedeuten.
Also das eine ist natürlich die Vorstellung, oder dass sich ausgedacht wurde, die Welt besteht aus zwei Geschlechtern. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Und damit ist ja sozusagen die Fantasie nicht zu Ende gewesen, sondern es wurde ja auch festgemacht, welche Verhaltensweisen, welche Gedanken, welche Hobbys, welche Farben, welche Emotionen und Gefühle, welche Vorlieben an Geschlechtern geknüpft wurden. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen binär. Es gibt zwei Geschlechter und das ist aber etwas, was die Menschheit sich überlegt hat, Kategorien gebildet hat, um vielleicht auch die Welt ein Stückchen erklärbar zu machen, weil wir auch den Wunsch haben, wenn wir jemanden begegnen, dieser Person adäquat zu begegnen, eine schöne Begegnung zu haben. Und da war der Wunsch auch einfach da, dass ich mich an irgendwas festhalten kann. Und wenn ich die Kategorie, wenn ich das vereinfache und sage, da gibt es halt Männer und Frauen und mit Frauen redet man dann so und die fühlen sich dann so und so gesehen und dann sagt man die und die Dinge und mit denen und den Themen kommst du bei denen gut und dann hast du einen schönen Kontakt. Das soll natürlich auch hilfreich sein. Das soll Anker geben, ja, auch in einer Welt jetzt gerade umso mehr, die immer individueller ist, ja. Deswegen halten, glaube ich, einige Menschen da auch sehr dran fest, weil ja das andere ist echt so ein Fliegen im luftleeren Raum. Das kann Angst machen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja. Weil wir alle auch nicht gelernt haben, damit umzugehen, wenn das so schwebt. Also alle Begrifflichkeiten sind total in Bewegung, das kann man nochmal sagen. Also wer jetzt denkt, ich bin totales Chaos und beim letzten Mal hat non-binär jemand ganz anders erklärt, das wird auch richtig und cool und gut gewesen sein, will ich nur sagen. Die Begriffe sind in Bewegung und das ist auch schön. Ja, Menschen gestalten die Begriffe, Menschen eignen die sich an und formulieren die um, passen die neu an und das ist okay so. Und dafür müssen wir, glaube ich, versuchen, einen Modus zu finden, wie wir mit bewegter Sprache umgehen. Sprache hat sich schon immer bewegt. Ja, es gab schon immer Begriffe, die wir heute gar nicht mehr verwenden, die wir heute total komisch finden. Das ist okay und da müssen wir uns einfach üben. Das ist nur einfach noch ein bisschen schneller geworden. Ja, also und wir können manchmal einfach nachfragen, sag mal, kannst du mir kurz sagen, was das für dich bedeutet? Ich habe da gerade verschiedene Ideen im Kopf oder verschiedene Stimmen schon gehört. Was bedeutet das für dich? Ist manchmal ganz hilfreich.
Oder die Suchmaschine unseres Vertrauens anwerfen.
Ja, aber die wird uns 25.000 Antworten
geben.
Das
stimmt auch, ja.
Auch das ist ja total schwierig und da kommen wir vielleicht auch nochmal da zu dem Punkt, dass auch Jugendliche dann die Suchmaschine des Vertrauens anwenden und dann 25 Antworten haben und nicht unterscheiden können, was sind denn jetzt welche Quellen und wie kann ich die beurteilen und da brauchen sie Lehrkräfte oder pädagogische Fachmenschen, die ihnen zur Seite stehen und helfen, zu sondieren und zu erklären, okay, das ist irgendwie eine Seite, die ist vertrauensvoller als eine andere und die brauchen Hinweise, wo sie gut suchen können. Ja, da sind auf jeden Fall Lehrkräfte total gefragt, also Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, die auch nicht ihre Eltern sind oder die engsten Bezugspersonen zu Hause, weil das ist manchmal in der Pubertät nicht so einfach. Und Jugendliche, wissen wir auch aus der Shell-Studie, wenden sich unglaublich gerne an die Menschen im Bildungssystem. Ja. Also die sind absolut, also auch wenn sich das manchmal überhaupt nicht so anfühlt. Ja, wenn Jugendlich, das ist eigentlich total toll, mit ihren Lehrkräften auch darüber zu reden und wünschen sich auch an diesen Orten die Informationen zu bekommen. Und sie würden sie lieber dort bekommen, als ins Internet gehen. Das verrät uns auch die Shell-Studie. Und ne, da sind wir dann in dem Punkt. Jetzt habe ich aber trans nicht beantwortet.
Genau, und vielleicht können wir das nochmal im gesamten Sinne nochmal framen, weil wir uns ja heute mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beschäftigen und wir das gerne auch nochmal differenzieren wollen und das nicht alles in einen Topf werfen, auch wenn es heute in einem Podcast behandelt wird. Wo ist denn non-binär und trans denn auch zu verorten in diesen beiden sexuelle und geschlechtliche Vielfalt?
Perfekt, dankeschön. Du hast vollkommen recht. Also wir sind hier gerade im Tanzbereich Geschlechtsidentität. Ja, und ich sage immer gerne, das bedeutet, wer bin ich eigentlich? Ja, das andere sexuelle Orientierung, in wen verliebe ich mich? Oder wen finde ich anziehend? Wen begehre ich? Das eine muss nicht mit den anderen zu tun haben, ne? Also da muss nicht immer eine erotische Komponente sein. Verlieben muss nicht erotisch sein. Das kann auch asexuell sein, nämlich ich habe gar nicht das Bedürfnis nach körperlicher Lust und Begehren einem anderen Menschen gegenüber. Aber sexuelle Orientierung, das ist alles, was ich verliebe mich, finde Menschen toll, ich fühle mich hingezogen, sexuell oder eben so leidenschaftlich, wie sagt man, platonisch. Genau. Und Geschlechtsidentität, da haben wir so ein bisschen, wer bin ich? Und da würden wir als cis bezeichnen, Menschen, die auf die Welt gekommen sind. Es wurde gesagt, es ist ein Mädchen, wir sehen eine Vulva. Ja. Und dieses Kind aufwächst und sich auch so fühlt. Ja, selten wird bei der Geburt ganz genau geguckt, ob die innenliegenden Organe auch dem ersten Anschein des außenliegenden Organs anpassen. Da kommen wir zu dem Punkt Inter. Ja, aber kurz um cis nochmal zu erklären, also Menschen, die sich genau so fühlen, wie die Gesellschaft sozusagen sagen würde, was wir ein Geschlecht haben, was der Geburtseintrag ist, die sich damit stimmig fühlen, die sind cis. Okay. Menschen, bei denen das was im Geburtseintrag steht zu den körperlichen Merkmalen, die das nicht so in ihrem Gefühl haben, da sagen wir trans dazu. Das heißt, das gefühlte emotionale Geschlecht entspricht nicht unbedingt dem, wie die Welt denkt, dass mein biologisches Geschlecht ist. Auch da wird gerade so ein bisschen kritisch drüber gesprochen, weil wer definiert eigentlich biologisches Geschlecht? Mm, ja. Was soll das bitte eigentlich sein? Jetzt denken alle, oh Gott, die macht die Tür schon wieder auf. Ja. Genau, ihr merkt, man darf darüber auch immer wieder lachen, verarbeitet, ja, und lässt uns immer wieder Erleichterung auch spüren. Ja, es ist komplex und es ist auch okay, dass immer wieder Türen aufgemacht werden und gesagt wird, ja, aber das hat sich eigentlich auch nur jemand ausgedacht. Mhm. Ne? Und ich finde, das dürfen wir nicht häufig genug denken. Also so dieses, auch das hat sich nur jemand ausgedacht.
Ja.
Dass es ein biologisches Geschlecht gibt und was die Merker daran sind und unter welchen Umständen wir dann sagen, dann ist das das. Ja, das ist einfach die Idee, wir versuchen etwas zu vereinfachen, um es irgendwie besprechbar zu machen.
Ja.
Und wir könnten, wie du auch eben gerade gesagt hast, wir könnten es auch einfach sein lassen. Wir können einfach Menschen begegnen und sagen, na, mal gucken wir mal, also du, wenn du so bist und so, ja. Ja, aber der Wunsch danach, sich an irgendwas festzuhalten und Kategorien zu bilden und dann zu wissen, was wir zu tun haben und welchen Strampler wir zu kaufen haben und
ja.
So, das ist auch groß.
Vielleicht ein Satz, der das nochmal ganz gut so zu Ende bringt, ist, dass wir, oder der auch in dem Buch sehr schön verbildlicht ist, in einer Illustration, ist, dass das Geschlecht nicht so in Polen dargestellt werden kann, sondern tatsächlich ein Spektrum ist, auf dem man sich verorten kann und dass es auch fluide gesehen werden kann und dass es sich auch verändern kann in der Lebenszeit eines Menschen. Und je mehr wir uns eben auch eine Sprache entwickeln und auch ein Bewusstsein dafür schaffen, kann sich das natürlich auch weiterhin verändern und Identität ist nichts Statisches. So, das merken wir ja auch immer mehr in der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und auch in der Findung unserer eigenen Identität und die beginnt eben auch an dem Punkt, wenn wir erwachsen werden und in der Pubertät ist eben da auch so ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt nochmal, wo sich sehr viel beginnt auch zu finden.
Und ich meine, stellt euch mal vor, das hätten wir alles in der Schule, also hätte ich das in der Schule gelernt, dass Geschlecht aus verschiedenen Dimensionen besteht und dass es allein biologisches Geschlecht nicht ein biologisches Geschlecht ist, sondern dass auch das biologische Geschlecht sich schon wieder auffächert, ja, und es dann eher um so die, um so Mehrheit geht, ne, wenn wir an Chromosomensatz, dann Hormone, dann inliegende Geschlechtsorgane, äußere Geschlechtsorgane, also dass das einfach so ein, ja, dass es so vielfältig ist und aus so vielen Komponenten besteht. Also das ist auf jeden Fall was, was total cool ist für Jugendliche zu erfahren. So, okay, es hat ganz viele verschiedene Komponenten und ich setze mich aus den einzelnen zusammen und manche von denen fühlen sich manchmal eher statischer an und andere von denen sind aber super flexibel.
Ja.
Und sozialisiertes Geschlecht, wie ich dann aufgewachsen bin, ist ja schon wieder ganz anders. Ja, kann ich nochmal hingucken, wie war das da bei mir eigentlich? Ja, und auch das prägt mich in einer Art und Weise, aber das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt fühle. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Das macht tatsächlich das Schaubild ganz schön deutlich. Da gibt es einige Schaubilder zu, die das versuchen, in Bild zu bringen. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall was für Menschen, die mit Jugendlichen, Kindern, Jugendlichen arbeiten, kann man recht früh tatsächlich anfangen, dazu zu arbeiten. Also wir haben manchmal das Gefühl, das ist zu komplex für Jugendliche und Kinder. Auch für Kinder vor allem denken die Menschen, dass es zu komplex ist. Wenn ich überlege, was wir an komplexe Dinge Kindern so abverlangen im Alltag.
Ja, das also da auf jeden Fall.
Kann ich immer nur sagen, meine Erfahrung ist, dass Grundschüler das verstehen können, dass auch Kita-Kinder trans verstehen können und inter verstehen können, wenn es ihnen adäquat erklärt wird. Und die das eigentlich viel selbstverständlicher finden, als wir als Erwachsene, die halt einfach das ganz lange in unserem Leben nicht gehört haben und das nicht die Grundlage zu, was ist eigentlich ein Mensch und wie setzt die Person sich zusammen, haben wir halt eben nicht gehabt. Wenn man das bei Kindern so macht, dann ist das deren Tanzbereich, das ist total normal für die.
Ja.
Ich habe dazu mindestens zwei Gedanken. Die Menschen, die sich da jetzt angesprochen fühlen sollen, sind wahrscheinlich in einer Zeit geboren, wo Homosexualität unter Strafe stand. Sie sind in eine Zeit geboren worden, in der Homosexualität offiziell eine Krankheit war. Sie sind in eine Zeit geboren worden, wo gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten dürften. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also, ich glaube, alle, die wir hier sitzen, sind geboren worden in einer Gesellschaft, in der Homosexualität als Krankheit galt.
So sieht's aus.
Ja. Und das prägt. Also das ist ja auch etwas, das muss auch eine Gesellschaft erst vergessen oder überarbeiten.
Irgendwie
verarbeiten, ja. Und das sind Lehrkräfte, die sind in dieser Zeit geboren, wo das der Standard war. Also wir sind groß geworden mit dem Gedanken, dass das Krankheit ist. Mhm. Und es ist ja immer noch nicht so, dass die Ehe für alle eine gleichgestellte Ehe wäre.
Ja.
Das ist ja absurd. Ja? Also das heißt, auch die Kinder, die jetzt geboren werden, ja, Kinder gleichgeschlechtlicher Eltern müssen von ihren Eltern adoptiert werden in einem ganz klassischen Adoptionsverfahren, wo das Jugendamt dabei ist und sich das anguckt und schaut, wie die Bindung zu beiden Elternteilen ist. Die Elternteile müssen alles, was sie haben, blanklegen. Ja, die Gerichte dürfen sich aussuchen, welche Kriterien sie anlegen, die untersucht werden. Die können so oft, wie sie wollen, das Jugendamt in diese Familien schicken in der Beurteilung. Die dürfen Verfahren verschleppen. Es gibt keine Standards, was solche Familien sozusagen, das wird gerade gekippt, also da gab es
mit der neuen Bundesregierung
die ersten Justizgeschichten zu, weil Menschen geklagt haben, ja, aber das ist neu, das ist brandneu.
Ja.
Das bedeutet, alle Kinder, die jetzt gerade Kitas besuchen, sind in eine Zeit hineingeboren worden, wo das noch der Alltag von Menschen ist, ja, und weltweit werden weiterhin Menschen gefoltert und das ist ja auch so und wir sind eine internationale Welt. Das heißt, ich habe vielleicht eine Klassenkameradin, die aus einem Land kommt, wo sie damit groß geworden ist, dass das den Tod bringen kann, sich zu outen. Auch das ist ja etwas, das dürfen wir nicht vergessen und das prägt die Erwachsenen und das prägt noch immer Kinder und Jugendliche.
Absolut.
Also und wir können auf einschlägigen Portalen irgendwelche Trans-Heldinnen haben, aber Disney bringt zwei verschiedene Filme raus, einen für Jungen und einen für Mädchen.
Ja.
Ja.
Ne? Also das, was ich im Kino angucke, und das kenne ich auch aus Bildungseinrichtungen, die sagen, unsere Kinder können nicht mehr miteinander spielen, weil die spielen die Filme aus dem Kino nach Und es gab halt einen Mädchenfilm und es gab einen Jungfilm. In den 90er Jahren haben wir alle König der Löwen geguckt. Und jetzt gucken die einen Anna und Elsa und die anderen gucken Cars.
Ja.
Ja, und schwupps, die wollen verarbeiten, was sie gesehen haben. Und ja, leider haben sie nicht das Gleiche geguckt. Ja.
Ja.
Also das muss man, das ist ja was, was gleichzeitig passiert. Ja. Und deswegen, ich würde jetzt gerne, bevor wir eine kurze Atempause machen, da auch nochmal die Lehrkräfte abholen, die jetzt sagen, ja, also so divers ist es in meiner Klasse nicht. Es ist sehr binär. Ja, also die Mädchen spielen das eine und sehen so und so aus. Alle, die wir denken, die Mädchen sind. Und alle, die irgendwie als jung gelesen und aufgezogen werden, die machen genau das. Und wer von euch das so empfindet, dass das so total zweigeschlechtlich ist, das ist auf jeden Fall was, was ich auch kenne, was gleichzeitig mit, wir als Erwachsene beschäftigen uns mit Trans- und Inderkindern in Klassen, passiert. Das ist verrückt. Das ist eine ganz verrückte Zeit gerade, finde ich.
Ja. Genau, wir würden jetzt gerne eine kleine Atempause machen, wo wir nochmal einfach dich ein bisschen kennenlernen können, Daniela. Und dazu haben wir ein paar Fragen für dich mitgebracht, die wir dir jetzt einmal stellen werden. Und dazu, weil wir im Kontext Schule auch unterwegs sind, wollen wir nochmal so ein bisschen dich als Schülerin vielleicht auch kennenlernen. Und und dazu unsere erste Frage. Hast du früher ein selbstgemachtes Pausenbrot oder eher was vom Kiosk in deiner Pause gegessen?
Ganz klassisch selbstgemachtes Pausenbrot.
Dann die nächste Frage. Schreibst du lieber mit Füller, Kuli oder gar mit dem Bleistift?
Ich bin Linkshänderin. Das bedeutet...
Füller ist schwierig.
Schnell trocknende Tinte bevorzuge ich sowohl bei Füller als auch Kuli. Und am sichersten schreibe ich dann mit dem Bleistift tatsächlich.
Gut, und wenn es um Süßigkeiten ging, also jetzt mal vorausgesetzt, dass Süßigkeiten deine Präferenz gewesen wären und nicht Salziges, aber dann wäre das dann eher so eine gemischte Tüte Gummizeugs oder sowas wie ein Schokokussbrötchen gewesen?
Als Jugendliche bin ich sehr auf Gummizeug abgefahren. Schokolade war ich nicht so drauf. Das hat sich geändert.
Ah, okay. Und was war denn dein Lieblingsfach? Oder war es die Pause?
ich war tatsächlich eine sehr interessierte Schülerin. Das traf nicht unbedingt auf Gegenliebe in meiner Klasse. Ich hatte eine eher desinteressierte Klasse, was das betraf. Wenn der Unterricht interessant war, dann fand ich den gut. Also ich war da tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Und das richtete sich sehr danach, wie Lehrkräfte das gestaltet haben. So konnte ich Mathe total geil finden und dann gab es einen Lehrkraftwechsel und dann fand ich Mathe abgrundtief furchtbar, wenn er mir die ganze Zeit erklärt wurde, dass ich das als Mädchen oder Frau sowieso nicht kann.
Ja.
Und vorher war ich eine Einserschülerin und dann war ich auf einmal eine Viererschülerin. Sowas habe ich tatsächlich erlebt. Ich hatte einen Deutsch-Leistungskurs, aber ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche.
Okay. Ja, das kann ich ganz gut nachempfinden. Also.
Und also deswegen, wenn es spannend und interessant war, dann hat es mich gepackt und
Ja.
Tolle Antwort.
Ja,
finde ich wirklich.
Auch. Ja, ich glaube, wir würden jetzt mal in den Kontext Schule eintauchen, nachdem du uns schon ein bisschen wissen lassen hast, was für eine Schülerin du selbst auch warst und also den Blick nach hinten, aber jetzt wollen wir so ein bisschen den Blick auch nach vorne richten.
Ja, also ich meine, eine der grundlegenden Fragen ist halt, weshalb es überhaupt der Thematisierung in der Schule, konkret in der Schule auch bedarf, warum braucht es das, dass es in der Schule Thema sein darf und sein muss vielleicht sogar?
Also zum einen haben wir Lehrpläne, die sagen, dass es wichtig ist.
Ja, also es ist mittlerweile in Lehrplänen verzeichnet, dass das als Thema wichtig
nicht,
ist.
Nicht in allen, aber daran wird gearbeitet, ja.
Oh, toll, ja. Toll.
Also das ist schon mal etwas, es ist ein Lehrplanthema, deswegen ist es genauso wie alle anderen Lehrplanthemen wichtig, dass es da ist. Gut, okay. Warum ist es denn in den Lehrplan gekommen, können wir uns dann natürlich fragen. Es ist in den Lehrplan gekommen, weil wir lebensweltorientiert auch arbeiten wollen. Wir wollen anknüpfen bei den Menschen, die da sitzen. Und diese Menschen kommen sowohl aus diversen Familienkonstellationen, als auch werden sie mal diverse Familienkonstellationen leben. Ja, also wir haben Kinder aus Regenbogenfamilien und allen möglichen anderen Familienkonstellationen.
Was sind Regenbogen?
Was sind Regenbogen? Ja, das bedeutet, das sind Familien, in denen entweder, darunter packen sich eigentlich so ein bisschen auch wieder alle, entweder gleichgeschlechtliche Paare die Elternschaft haben, wie auch immer die zustande gekommen ist. Das kann auch sein, dass es erst eine heterosexuelle Kleinfamilie war und dann die Elternteile haben sich getrennt und dann sind sie auf einmal eine Regenbogenfamilie, weil ein Elternteil sich gleichgeschlechtlich verliebt hat. Aber auch Trans-Elternteile fühlen sich unter dem Begriff Regenbogenfamilien häufig gesehen. Mhm. Nicht alle, weil es gibt auch eine Rubrik, sag ich mal, oder ein Bereich von Trans, der sehr binär ist. Mhm. Ja, also Trans bedeutet ja so sehr, 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 sehr runtergebrochen, dass das biologische Geschlecht, was sich aus mindestens 4 Dimensionen zusammensetzt, nicht einheitlich ist mit dem gefühlten Geschlecht oder sozialisierten Geschlecht. Also dass, wenn wir es jetzt mal wirklich ganz doll runterbrechen, kann es trotzdem sein, dass jemand sagt, ich finde aber, es gibt Männer und Frauen und ich bin zur Welt gekommen und alle sagen, ich bin eine Frau, aber ich fühle mich als Mann und ganz klar sozusagen sagen, ich finde wichtig, dass es Männer und Frauen gibt und ich bin halt keine Frau, ich bin ein Mann. Und das ist mein Ziel und da komme ich an und dann bin ich ein Mann. Und wenn ich dann mit einer Frau zusammen bin, dann bin ich heterosexuell und dann bin ich keine Regenbogenfamilie.
Ja. Ja. Und in dem Sinne dann binär.
Und in dem Sinne ist dieses, ist dann trans, ganz binär gelebt und führt zu einer heterosexuellen Beziehung und dann können sich solche Menschen als Regenbogenfamilie fühlen, aber es muss überhaupt gar nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass dass so jemand sagt, nein, ich bin hetero und das Regenbogen ist, also die anderen.
Ja.
Ja, also und da muss man gegebenenfalls auch einfach manchmal nachfragen.
Ja.
Und cool ist eigentlich, wenn man anfängt, alle zu fragen, das ist dann ein bisschen gleichberechtigter und es ist super interessant, was die Leute antworten, weil die Leute haben alle was zu antworten darauf.
Ja.
Und ihr werdet auf einmal geile, interessante Informationen bekommen bei Leuten, die ihr nie gefragt hättet. Aber wenn ihr euch vornehmt, ihr fragt jetzt immer alle, das mache ich bei einigen Themen, da geil.
Das ist super. Das ist vielleicht auch eine Anregung für Lehrkräfte, wenn man über das Thema Familie spricht, einfach nicht nur die Kinder, von denen man weiß, dass sie aus Regenbogenfamilien kommen, das zu thematisieren, sondern allgemein alle auch zu fragen und dazu führt, dass alle sich auch positionieren und auch eine Gleichwertigkeit damit hervorgerufen wird und dass es nicht immer nur so ganz besondere Familien gibt, sondern dass alle Familien was ganz Besonderes sind, in denen die Kinder eben leben und genau, ihre Identität entwickeln.
Ja, und glücklich oder unglücklich sind.
Ja, also, genau.
Und deswegen, also da könnte man auf jeden Fall mit den Grundlagen der vorteilsbewussten Bildung und Erziehung auch kommen, wo die 4 Ziele hat und wo wir auf jeden Fall auch sagen können, es geht immer darum, von den Gemeinsamkeiten zu den Unterschieden zu kommen. Wir denken ja immer alle, ist alles so, alles sind so anders, alles sind so bunt und vielfältig und so. Das macht uns Menschen Angst.
Ja.
Ja, wir wollen dazugehören. Das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis. Deswegen bitte, wenn ihr irgendwie zu Vielfalt arbeitet, fangt erstmal an. Alle haben eine Hautfarbe. Boah, echt jetzt geil? Wirklich? Ja, alle haben eine Hautfarbe. So, oh echt? Ich auch? Ja, du auch. Ja, auch wenn nie drüber gesprochen wird, aber auch du hast eine Hautfarbe so.
Ja.
Puh, okay. Und jetzt können wir gucken, dass die Hautfarben unterschiedlich sind. So.
Ja.
Und alle leben irgendwie Familie. Alle leben irgendwie Familie. So. Und Familien wohnen auch irgendwo. Alle wohnen irgendwo.
Ja.
Und also wenn es in der Obdachlosenunterkunft ist, dann wohnt da gibt es einen Wohn. Es gibt eine Tür, durch die ich gehe. Ja. Und dann können wir gucken, alle wohnen aber anders.
Ja.
Ja. Und das ist unglaublich wichtig. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, nicht nur ein kindliches. Ja. Und es brauchen eigentlich alle, große wie kleine. Und das ist auch, wenn du versuchst, es ins Kollegium zu tragen, dieses, wir haben alle eine sexuelle Orientierung. Ja. Mit so einem Gemeinschaftsding anzufangen, weil Menschen brauchen die Zugehörigkeit. Es macht ein Kollegium Angst, wenn wir sagen, und wir sind aber alle so bunt und wir müssen jetzt mal darüber reden, wie differenziert und wie unterschiedlich wir alle sind. Wir kennen das, das löst manchmal Ängste aus. Das liegt daran manchmal, dass wir eigentlich ein Grundbedürfnis haben, dazu zu gehören. Und es gilt auch für Jugendliche, die sich gerade finden. Ja, und du wir haben einen gemeinsamen Punkt und dann gehen wir alle in unterschiedliche Richtungen, aber wir haben diese gemeinsame Basis und danach sind wir alle sehr individuell da drin. Und das ist etwas, was für Jugendliche ganz wichtig ist, gerade wenn ich in so einem luftleeren Raum schwebe und mich einmal komplett auseinanderpuzzle und mich dann wieder zusammenpuzzeln muss. Das ist einfach,
ja,
auch das Gehirn ist mir der Hammer.
Das ist ja auch quasi die Weiterentwicklung von quasi Diversity oder Diversität zu Inklusion, aber dann wirklich auch nochmal das Thema Belonging oder Zugehörigkeit dazu zu haben. Also wann sind wir tatsächlich alle gleichwertige Teile einer Gruppe und wann stehen unsere Unterschiede nicht mehr zwischen uns und implizieren unterschiedliche Machtverhältnisse oder Hierarchien, sondern wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und gehören alle zu einer Gruppe und wie wir sind, spielt nicht mehr so eine große Rolle in dem, wie wir leben können und wie wir uns identifizieren oder beziehungsweise welche Chancen wir in unserem Leben haben. Und ich glaube, das ist so das, was momentan angestrebt wird in der diversitätssensiblen Organisations- oder auch Schulentwicklung. Und das ist ganz wichtig, das sich auch immer wieder so vor Augen zu halten, dass sich das auch weiterentwickelt.
Ja, warum soll es also Thema sein, ne? Die Schülerinnen und Schüler sind da. Ja, oder die SchülerInnen sind da. Wir haben Kinder, die werden sich als trans outen, entweder in ihrer Schulzeit, entweder sie haben es schon getan oder sie werden es im Laufe ihres Lebens tun. Wir haben Kinder, die sind von Geburt an intersexuell. Das bedeutet, dass alleine die biologischen Faktoren,
die auch sichtbaren, in Anführungszeichen.
Ja,
ne?
Oder auch unsichtbaren, ja. Faktoren. Also der Körper in sich keine klare Kategorisierung zum Thema Geschlecht ermöglicht. Ja, also diese ganzen schönen Kriterien, die wir haben, wodurch wir entscheiden, dies ist ein biologisches Mädchen oder ein biologischer Junge. Ne, da wird auch nochmal absurd, was das sein soll. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Geschlechtervarianzen und die gab es schon immer. Ja, und es ist schwer, da Zahlen zu nennen, weil das Spektrum dessen, ab wann etwas eine Varianz ist, sehr breit ist. Mhm. Und dementsprechend die Zahlen total variieren. Aber wir können sagen, an jeder Schule gibt es viele. Ja, also es gibt an jeder Schule diese Kinder und die sind da. Die sitzen da mit im Unterricht. Also die sind da und deren Körper sind nicht eindeutig. Und das entweder sie wissen es oder sie wissen es nicht. Das ist total unterschiedlich.
Ja,
ja? Aber die fühlen was. Also ich habe mit Interjugendlichen gearbeitet und ich habe auch mit welchen gearbeitet, die in der Arbeit mit mir erfahren haben, dass sie inter sind. Und ja, da löste sich ein Knoten.
Ja.
Ne? Also so, das habe ich schon immer, da war schon immer was und jetzt wird erstmal was klar, was alles völlig unklar ist, ja. Und die sitzen in der Schulklasse, die sind da, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit denen darüber sprechen. Und ich finde auch wichtig, hier die Suizidraten in Bezug auf Trans-Jugendliche und auch immer noch Jugendliche, die eben nicht heterosexuell begehren, ins Gespräch zu bringen. Weil es ist einfach so, dass ein 15-jähriger Mensch 15 Jahre etwas zu sexueller Orientierung gehört hat.
Ja.
Und wenn wir nicht darüber reden, dass es etwas anderes als heterosexuell gibt, dann haben wir sehr viel dazu gesagt. Nämlich, dass es nicht normal ist, weil sonst hätten wir darüber geredet. Also das ist halt, wir können nicht darüber reden. Alles, was wir weglassen, ist ein aktives Tun und hat seine Konsequenz dadurch, dass Kinder und Jugendliche lernen, das ist nicht okay. Weil sonst würden wir darüber reden wie über alles andere. Wenn ich dann 15 bin und merke, okay, ich falle genau da rein, über das nie gesprochen wurde, dann scheint das ja ziemlich schrecklich und schlimm zu sein. Ja, das heißt, ich berufe mich dann auf alle Informationen, die ich 15 Jahre lang gesammelt habe und dann wende ich die auf mich an. Ja, und so sitzen die dann da. Und das ist, und wenn das dann noch nicht mal Thema im Unterricht ist, während ich dann in dem Prozess bin, das für mich rauszufinden, ja, wenn es auch da immer noch nicht, dann bestätigt sich das, was ich dazu gelernt habe, 15 Jahre, weiterhin in meinem Schulalltag.
Ja.
Nämlich darüber wird nicht gesprochen oder es ist im Heft irgendwo ein extra Thema.
Ja, es gehört nicht zur Norm und darum ist man selbst nicht normal und man selbst kann gar nicht zur allgemeinen großen Gruppe dazugehören und darum ist eben sind die Auswirkungen ja so dramatisch, wie Kinder, also wie insbesondere Jugendliche eben auch von Suizid und auch Substanzmissbrauch beispielsweise betroffen sind, ne? Und das Thema Mental Health, also wir haben gerade Mental Health Monat quasi oder Month, dass das eben wirklich auch nochmal so ein Thema ist, was man ganz klar besprechen muss und dass wir das auch thematisieren müssen an dieser Stelle. Ja. Daniela, du hast ja jetzt gerade eben schon den Lehrplan auch nochmal thematisiert und gesagt, dass das ein ganz wichtiger Ankerpunkt auch ist für die Integration dieses Themas oder Implementierung dieses Themas auch in den Schulalltag. Was kannst du denn Schulen noch so an die Hand geben?
Also Schulen können auf ganz viele verschiedene Art und Weise wirken und häufig fällt einem erstmal gar nichts ein. Das kenne ich auch, dass man denkt, boah, was soll ich nur machen und so. Und dann fallen einem vielleicht ein, ich könnte Materialien auslegen, ich könnte ja Plakate aufhängen. Das ist eine super Idee, bei Plakaten kann ich noch einen draufsetzen. Geh in Verantwortung dafür, dich um die Plakate zu kümmern. Was ist, wenn die beschädigt werden? Was ist, wenn die beschmiert werden? Mhm. Eine Schule kann in Verantwortung dafür gehen, dafür zu sorgen, dass diese Materialien immer intakt sind. Das ist eine ganz klare Positionierung der Schule. Wenn ein Plakat, du bestellst es einfach 15 Mal und dann wird das immer wieder neu aufgehangen. Ja. Und da gibt es eine Nulltoleranz zu. Mhm. Das ist eine unglaubliche Wirkkraft für SchülerInnen, die sich darin gesehen fühlen oder deren beste Freunde. Das finde ich ist auch nochmal ein Punkt. Also ja. Die SchülerInnen sind später Eltern vielleicht von Kindern, die sich outen, in welcher Art auch, so was auch immer sie sich outen. Ja, diese SchülerInnen sind beste FreundInnen, sie sind Liebespaare. Ja, das heißt, das muss nicht nur mich selbst betreffen, sondern Leute, die mir lieb und teuer sind. Mhm. Ja, die möchte ich auch adäquat unterstützen und wissen, worum es sich eigentlich handelt, damit die Leute nicht immer, die es selbst betrifft, die Erklär- und Infoseilen sein müssen. Ja, da ist es cool, wenn ich vorher weiß, ein paar Vokabeln mal kennengelernt habe, auch wenn ich weiß, Vokabeln verändern sich. Das kann ich auch gleich lernen. Ja, muss man ein bisschen up-to-date bleiben. Ja, du kannst einfach nochmal gucken, ist es denn eigentlich so, dass individuelle Kleidungsstile, Haarfrisuren, Körpersprache und so weiter und alles, was nicht den gängigen Stereotypen und Geschlechterstereotypen entspricht, wie gehen wir eigentlich damit um an unserer Schule? Ja, wird jemand sanktioniert, kriegt jemand blöde Sprüche, interveniere ich bei blöden Sprüchen oder eben nicht? Gibt es eine Schulordnung, die vorschreibt, wer Röcke oder was tragen darf, wer sich wie, ne, hatte ich gerade wieder ein Beispiel, wo gesagt wurde, hör, du trägst ja einen Tanktop, die Jungs sind jetzt auf einmal in einem Alter, da ist es nicht so gut, Mädchen, zieh dich mal anders an. Am nächsten Tag kam die ganze Klasse.
Im Tanktop.
Alle.
Inklusive der
im
Jungs.
Im Tanktop.
Ganz groß.
Ja,
grandios.
Ja, das wäre zu meiner Schulzeit nicht denkbar Love gewesen, aber ich kenne wirklich deutschlandweit solche geilen Aktionen von Jugendlichen. Ja. Ne? Und die zeigen uns nochmal, okay, wir sind vielleicht schon MeToo und weiß ich nicht was alles. Die kennen sich nochmal auch anders aus, sind einfach anders medial geprägt und brauchen trotzdem das Basiswissen von dir als pädagogische Lehrkraft, weil da fehlt es häufig. Die Basisinformationen haben sie nämlich nie bekommen. Ja. Und die Infos, die sie oben drauf kriegen, Hashtags, Insta, TikTok ist schnelllebiger Konsum auf einer sehr weit obenen, auf so einer Ebene von, da werden Wörter geschmissen und so, aber Jugendliche brauchen Erwachsene, die ihnen das nochmal erklären, was das eigentlich ganz genau heißt. Die freuen sich sehr, wenn das mal jemand erklärt. Ja, du kannst eben mit den Materialien schauen, wie kann ich das machen? Du kannst Beschmierungen und so weiter, da kannst du dich drum kümmern. Du kannst schauen, gibt es eigentlich Ansprechpersonen? Gibt es irgendwie Gremien, die sich gegen Diskriminierung einsetzen? Mhm. Und das können Kombigremien sein aus Lehrkräften und SchülerInnen. Das müssen auch nicht nur queere SchülerInnen sein, sondern das sind dann eben alle, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Mhm. Da kann man sehr gern auch und unbedingt sollte man Rassismus und Co. damit reintun. Ja, die Schulordnung ist auch eine Sache, da kann ich mal gucken, wie normativ ist die eigentlich.
Ja.
Ja, da kommen wir zu dem Dilemma der Schultoiletten. Schulsport auch, ja, sehr in Bezug auf Geschlecht, total normierend.
Natürlich, ja. Von der Kabine bis zur Punktewertung, bis zur Zensur, bis zu den Sachen, die sie im Schulsport überhaupt machen.
Ja, ja. Bis zu den Sportarten, absurd, die man wählen darf.
Ja. Ja.
Ich bin in Baden-Württemberg groß geworden, ich musste Turnen oder Tanzen wählen. Ja, das hat mich sehr aufgeregt. Also beispielsweise. Und ich durfte nicht Fußball und Schwimmen machen, wie ich das eigentlich auch im Verein schon gelernt hatte.
Ja.
Also,
ja. Dann ist es natürlich auch, bin ich eigentlich fit bei Maßnahmen zu Mobbing, Homophobie und so weiter, bin ich da auch auf dem neuesten Stand von den Schulprogrammen, die mein Bundesland eigentlich hat. Mhm. Da kann man auch immer mal wieder nachgucken. Es gibt nämlich auch so Notfallpläne, die in unterschiedlichen Gremien sozusagen erarbeitet wurden. Mhm. Das ist gut, sich da auch aktuell zu halten. Was soll ich da eigentlich tun? Und dann ist natürlich auch das Wohlbefinden vom Schulpersonal etwas, wo ich hingucken kann.
Ja.
Wie fühlen die sich hier eigentlich? Fühlen die sich gesehen? Wie redet hier eigentlich wer über wen? Und ist es völlig okay, dass die einen immer von ihrem heterosexuellen Urlaub erzählen und die anderen erzählen immer gar nichts?
Ja. Mhm.
Und wenn die mal was erzählen, heißt es, dass du dich immer so in den Vordergrund spielen musst mit deiner Lebensweise.
Ja,
ja, auch das nochmal zu entlarven. Und da aktiv zu werden. Also, was heißt,
und
wir haben echt
auch
viel.
Vielleicht nochmal so reinzugeben, wer für diese Themen auch zuständig ist. Also, dass es nicht die Person ist, die selbst vielleicht in einer gleichgeschlechtigen Beziehung lebt, für das Thema verantwortlich sein muss, das in die Schule zu tragen, sondern auch andere Menschen dafür verantwortlich sein können, diese Themen auch in die Schule zu tragen. Weil gerade wenn alle auch Teil dieser Veränderung sein wollen und wir eine kulturelle Veränderung in der Schule auch hervorrufen wollen, dass sich was verändert und dass es offener wird, dann können nicht nur die Kinder und Jugendliche und die Erwachsenen, die von diesem Thema explizit betroffen sind, da drin aktiv werden, sondern da müssen das alle machen und das einfach zu einer Normalität werden lassen.
Und wenn du unsicher bist und denkst, ich habe aber queere andere Lehrkräfte hier neben mir, wie mache ich denn das? Und wenn ich jetzt mich da so vorpresche, geh doch einmal zu denen und sag mal, ich würde das gerne machen. Gibt es etwas, was dir da wichtig wäre?
Ja.
Und die Person kann dann sagen, mach mal. Oder die sagt, wäre irgendwie schön, wenn du mich nicht nur als Beispiel nimmst oder irgendwie sowas.
Genau.
Also damit habe ich extrem gute Erfahrungen mit allen möglichen Vielfaltsdimensionen gemacht. Nimm dir die Person zur Seite und sag, ich würde gerne das und das machen. Gibt es etwas, was da für dich wichtig drin ist? Ja. Und das kann total cool sein. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, wo kann gewirkt werden? Und da kommen wir vielleicht auch noch mal in dem Spielraum, in meinem Klassenraum, in meinem ganz individuellen. Ne? Da waren jetzt ja schon Kleinigkeiten mit dabei. Aber Aufgabenstellungen, ja, also so die ganz klassischen Textaufgaben, ja, die dürfen auch gerne mal ein bisschen diverser ausfallen mit Familienformen und Co., weil das setzt Standards. Also in der Art und Weise, wie wir jegliche Beschreibungen haben, damit setzen wir die Norm fest. Auch da ist wieder, wenn ich was nicht sage, dann bedeutet das, dass es nicht relevant ist.
Ja, Stichwort Repräsentation, Sichtbarkeit,
ja. Und das sind alle Beispiele, die ich bringe. Dann kann ich mir überlegen, welche Bücher sind eigentlich in der Bibliothek da und in welchem Verhältnis, welche Schulbücher in der Literatur werden eigentlich gelesen und sind im Klassensatz vorhanden.
Mhm.
Ja, lesen SchülerInnen eigentlich nur Männer, bis sie zum Schulabschluss kommen? Ja, das kann man mal wirklich angucken. Also es gibt viele SchülerInnen, die durch ihre komplette Schullaufbahn gelaufen sind und nie ein Werk alleine einer Frau gelesen haben.
Ja.
Geschweige denn einer Transperson und so. Und es gibt Jugendromane von Transleuten. Ja, also da können wir auf jeden Fall gucken und die sind genauso gut wie die anderen auch. Ja, also.
Ja, beziehungsweise eben dann einfach auch wichtiger, wenn es darum geht, die Welt so darzustellen, nicht wie sie vor 100, 200, 300 Jahren war, sondern auch so darzustellen, wie sie jetzt ist und wie sie sich verändert.
Ja. Ja. Und ich denke, dass es eigentlich zwei Komponenten gibt. Zum einen gibt es diesen Punkt, wie kann ich mit SchülerInnen zu Gemeinsamkeiten und Vielfalt reden? Das hatten wir ja eben schon. Wir fangen bei den Gemeinsamkeiten an und fächern dann Vielfalt auf und deine Aufgabe ist auch tatsächlich Input und Stoff zu liefern dazu, einfach um die gemeinsame Basis von einer Diskussion zu legen. Das tust du bei anderen Themen genauso, das kannst du. Dafür bist du perfekt, ja, da bist du genau richtig. Mach das, was du gut kannst und das ist das häufig, ja. Und Punkt zwei ist intervenieren.
Mhm.
Intervenieren bei Ungerechtigkeiten, Ausgrenzung, bei Wertigkeit, ja. Also zum einen Gemeinsamkeit, Vielfalt sichtbar machen und zum anderen intervenieren bei Ungerechtigkeiten. Und wenn wir uns diese beiden Säulen sozusagen schon mal vornehmen, dann kann Schule schon auch ganz schön viel.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Wirkmächtigkeit von Schule ist riesig und das Potenzial ist oftmals in vielen Themenbereichen noch lange nicht ausgeschöpft, insbesondere in den Querschnittsbereichen, die eben in allen Fächern auch abgebildet werden sollten. Da wird die Verantwortung und irgendwie auch so das Ownership für diese Themen noch nicht so ausgeschöpft. Und ich meine, es verändert sich sehr schnell und es verändert sich wirklich sehr, sehr schnell. Also tatsächlich, seit ich die Schule verlassen habe, ist es wirklich was ganz anderes geworden, wie Themen auch Einzug finden können, aber Betonung auf können, weil sie es an vielerorts halt noch nicht tun. Und das
und
ist
jedes,
spannend.
Und jedes Intervenieren, was wir nicht machen, ist ein Ja.
Mhm.
Ja.
Also das dürfen wir nicht, wir können da auch nicht kommunizieren. Wenn wir nicht intervenieren bei einer Ungerechtigkeit, die passiert, egal aufgrund von welcher Vielfaltsdimension, haben wir damit gesagt, das ist okay. Ja, da kommen wir nicht raus aus dem Schlamassel. Und ja, ich weiß, du denkst jetzt wahrscheinlich, dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes. Ja. Das wird an manchen Schulen und in manchen Klassen und in manchen Kontexten so sein. Und jedes Mal, wenn du es schaffst zu intervenieren, wird es eine Bedeutung haben und es wird einen Unterschied machen. Wenn einmal jemand gesagt hat, das war ungerecht, das ist gemein, das möchte ich hier nicht nochmal hören. Du musst jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, sondern sagen, das ist gemein, das ist verletzend, das möchte ich hier nicht nochmal hören. Wir können später dieses Thema im Unterricht vielleicht nochmal aufgreifen oder wenn es Platz ist und dann greifst du es wirklich auf.
Ja.
Ja. Aber alleine erstmal stopp, halt, das ist ungerecht. Das macht für jemanden, der diese Ungerechtigkeit erlebt, total viel aus. Die Person, die es getan hat, hört, okay, hier ist irgendwie eine Grenze überschritten und alle anderen, die daneben standen und es mitbekommen haben, die lernen ja auch.
Ja.
Wenn ich nichts sage, die Person, die betroffen ist, denkt, oh, eine Lehrkraft ist vorbeigegangen, hat nichts gesagt. Dann scheint es wohl okay zu sein. Hat scheiße wehgetan, aber scheint okay zu sein. Die Person, die es getan hat, hat gelernt, das ist okay, sowas zu tun mit anderen.
Ja. Und ich kann es wieder machen.
Und alle anderen, die daneben standen, und in Schule steht immer irgendwer daneben, die haben gelernt, hier ist sowas okay.
Absolut. Ja. Und ich glaube, da ist auch nochmal ganz gut darauf hinzuweisen, was für Angebote Care eigentlich auch für Schulen hat. Denn wir bieten kostenfreie Workshops für SchülerInnen zum Thema auch Konfliktbewältigung und Prävention an. Wir bieten bei Care auch an, dass wir Fortbildungen zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt auch machen, aber auch an ganz vielen anderen Themen, wie zum Beispiel auch Herkunft und Familie und Miteinander und wie wir eine Klassengemeinschaft fördern können, die für alle auch ein Zuhause sein kann. Und diese Angebote gibt es für die weiterführende Schule und für die Grundschule. Und da sind wir sehr froh, wenn wir darauf angesprochen werden. Gerne per E-Mail. Und Daniela, ich glaube, du hast auch noch einen Tipp für unsere Lehrkräfte mitgebracht von einem Berliner Verein.
Ja, und zwar, das ist von Queerformat. Das ist das Quartett. Und da gibt es eben vier Teile, Quartett, Überraschung. Da geht es ein bisschen so darum, wie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule unterstützt werden kann. Und da geht es von einer Checkliste, wo ich erstmal gucken kann, wo steht da meine Schule eigentlich, über konkrete Handlungsoptionen in der Schule. Wie kann ich mit Beschimpfungen und diskriminierenden Äußerungen umgehen, ist dann der dritte Teil. Und der vierte Teil ist dann, wie kann ich nochmal einen Schwerpunkt in Beratungsgesprächen setzen? Was ist da eigentlich, wie kann ich mich da fit für machen, wenn ich dann versuche oder angesprochen werde von SchülerInnen? Denn es ist ganz toll, wenn ich wunderbare Vertrauenslehrkräfte habe oder irgendwelche Gremien habe, die sich beschäftigen, Raum für Vernetzung schaffe, Konfliktlotsen, Briefe und so weiter. Manchmal bin ich einfach die Vertrauensperson dieses einen Jugendlichen. Und da komme ich dann manchmal nicht so umher. Ich kann dann andere dazu holen, aber es ist cool, wenn auch ich ein bisschen Bescheid weiß und nicht, geh doch mal zu Lehrkraft sowieso und das Kind kennt die Lehrkraft aber gar nicht und will aber mit mir darüber sprechen, dass sich der Körper komisch anfühlt.
Ja.
Und deswegen brauchen alle so ein bisschen Basiswissen, auch eine Verweisstruktur, das ist schön und wichtig und gut. Und trotzdem ist es nicht okay zu sagen, wir haben doch da jemand, eine Person, die sich auskennt, das muss ich nicht machen.
Und wo können unsere Hörenden denn diese schönen Broschüren auch finden?
Im Internet.
Wie alles.
Wir werden das in der Bio nochmal verlinken, unseres Podcasts. Und da können die Broschüren kostenfrei runtergeladen werden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diese Seite und auch die Care-Seite nochmal besucht und unsere Bildungsprojekte euch genauer anschaut.
Ja, mir ist gerade irgendwie noch durch den Kopf gegangen, dass ich mit der Frage angefangen habe, weshalb es wohl der Thematisierung in der Schule bedarf. Und für mich im Laufe des Gesprächs einfach auch nochmal so deutlich und klar geworden ist, eben, dass es für alle einfach eine Bereicherung ist, dass es allen ermöglicht, irgendwie freier zu atmen, wenn man freier miteinander reden und miteinander umgehen kann. Und dass das ja letztlich, ja, wenn wir über Geschlechtsidentitäten und auch sexuelle Orientierung reden, wenn das einfach allen auch die Möglichkeit gibt, sich Gedanken darüber zu machen, worüber sich früher keine Gedanken gemacht worden ist. Ja, dass man einfach einen größeren Freiraum hat und eine größere Selbstverständlichkeit, sich zu begegnen über, wie du gesagt hast, ja, alle vermeintlichen Differenzen hinweg, und dass man dann zu dem kommt, was einen verbindet. Ja, also allein das ist für mich so ein Punkt, der ist nochmal so klar geworden, dass ich echt dankbar dafür bin, dass wir hier so darüber reden durften, dass es wirklich einfach für alle es einfacher macht.
Ich glaube, wir kommen tatsächlich zum Ende unserer Podcast-Folge hier und wir wollen euch nicht mehr länger an uns fesseln und freuen uns natürlich, dass ihr noch dabei seid. Zum Ende gibt es noch zwei kurze Fragen an dich, Daniela. Nämlich einmal, stell dir vor, du könntest jetzt alles am Bildungswesen ändern. Du wärst jetzt Bildungsministerin, aber hättest auch die absolute Hoheit und dürftest alles verändern. Was würdest du machen?
Mehr Personal auf weniger SchülerInnen. Das heißt 1:6.
Sehr gut.
Ich würde abschaffen, dass musische, künstlerische oder sportliche Aktivitäten bewertet werden. Mhm. Ich würde alles dafür tun, dass intrinsische Motivation, also dass die Neugierde von innen, der Forschungsdrang, mit dem wir alle auf die Welt kommen, uns nicht abtrainiert werden muss, sondern sprudeln darf und sozusagen gekitzelt wird. Und ich würde alles daran setzen, dass es mehr Gemeinschaft statt Konkurrenz in Schule gibt.
Das ist sehr schön.
Und wann können wir dich als Bildungsministerin wählen? Weil ich finde, das klingt so wunderbar. Da würde ich selber gerne wieder zur Schule gehen.
Junge, wir haben letzte Folge schon Karim Feridoni als Präsident angeworben. Wir können ja einfach eine komplette neue Kabinettsbildung machen.
Ja, alles zu seiner Zeit.
Ich würde denken, dass die meisten, die zuhören, die werden sagen, das sag ich schon immer. Also meine Erfahrung ist, und ich finde wirklich auch nochmal zu sagen, ihr macht einen krassen Job.
Ja.
Also wir würden gerne unseren Hörenden noch zwei Gedanken mit auf den Weg geben, der sie vielleicht in den nächsten Wochen noch begleiten kann. Was würdest du den Lehrkräften als Impulse nochmal so auf den letzten Metern mitgeben wollen?
Ich finde, da waren 25.000 Impulse drin. Ich finde eigentlich am besten selber reinzuhören, wo hat es in mir gekitzelt? Gibt es eine Sache, die ich mir vorstellen kann von dem, was ich gehört habe, wo ich gedacht habe, ach, coole Idee, könnte ich einfach machen? Könnte ich mal ausprobieren? Sich eine Sache davon auszusuchen, wo es ganz individuell einfach mich hingezogen hat, von dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so, das passt zu mir, das kann ich eigentlich machen. Und dann würde ich dazu einladen, sich noch eine Sache von heute mitzunehmen, wo sich es richtig komisch angefühlt hat. Mhm. Und da nochmal hinzugucken und vielleicht rauszukriegen, warum hat sich denn das komisch angefühlt? Vielleicht haben wir das einfach auch nicht so gut erklärt. Das kann ja auch ein Punkt gewesen sein. Und du denkst, da will ich jetzt nochmal nachlesen. Ich glaube, das ist alles anders. Geil. Auf jeden Fall werden wir bestimmt auch so einen kleinen Haken hier drin haben, weil wir ja im freien Fall irgendwie reden. Aber das würde ich, dazu würde ich einladen. Eine Sache, die sich unbequem angefühlt hat und die vielleicht nicht so einfach wäre, nochmal anzuschauen. Damit muss ja nicht sofort was gemacht werden, aber dir das zu nehmen und zu sagen, darüber denke ich nochmal weiter nach. Und eine Sache, wo es dich hinzieht, wo du denkst, oh, das könnte ich eigentlich auch morgen einmal ausprobieren. Mach das.
Wunderbar. Ganz schöne Schlussgedanken.
Ja, total.
Vielen, vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns total für das offene Gespräch. Es hat total Spaß gemacht, auch Sungo mit dir wieder. Das war super schön.
Danke, Lea. Das kann ich nur zurückgeben. Und vielen Dank an dich, dass du heute dabei warst, Daniela.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Ja, super. Wir freuen uns mega und wünschen allen, die heute zugehört haben, eine gute Zeit. Kommt gesund und munter durch die nächsten Tage und Wochen und wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, wenn es wieder heißt, Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. So, jetzt können wir das Fenster für heute wieder schließen und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Fenster auf, frische Gedanken in die Schule. Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freunden und Bekannten und natürlich auch euren KollegInnen.
Mehr Informationen zu den Kiwi-Projekten findet ihr unter www.care.de/kiwi. Und bei Interesse an den Angeboten der Kiwi-Projekte könnt ihr euch einfach per Mail unter kiwi@care.de melden. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Fragen zu unserem Podcast.
Die Kiwi und Kiwi Kids Projekte und dieser Podcast werden gefördert durch den Arme-Fonds der Europäischen Union. Zudem werden die Projekte von der Deutsche Bank Stiftung und der RTL Stiftung Wir helfen Kindern unterstützt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.